Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wie lassen sich Kulturinstitutionen für Menschen mit Behinderungen zugänglicher machen? Heute wurde dazu ein Positionspapier veröffentlicht und wir sprechen darüber, wie sich mehr Teilhabe in Zeiten Klammer Kulturetats überhaupt ermöglichen lässt. Die Reporter ohne Grenzen feiern ihr 30-jähriges Jubiläum in Deutschland und im Basler Tangeli-Museum werden Schaufenster zu Kunstobjekten. Das alles schauen wir uns genauer an heute Abend in Fazit. Mehr Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Das wird gern eingefordert im öffentlichen Raum wie im Berufsleben. Aber wie inklusiv sind eigentlich unsere Kulturinstitutionen, die Theater, Museen, Veranstaltungszentren? Und noch wichtiger, was muss sich dringend ändern für einen problemloseren Zugang? Heute haben der Deutsche Kulturrat und Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, ein Positionspapier vorgestellt. Teilhabeempfehlungen für eine inklusive Kultur. Übergeben wurde das Papier an die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia Roth und an die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestags, Katrin Budde. Jürgen Dusel hat bei uns im Programm noch einmal unterstrichen, dass es dabei nicht nur um die klassische Barrierefreiheit geht.
Barrierefreiheit ist ja ein schillernder Begriff und muss dann meistens mit Inhalten gefüllt werden. Und die meisten denken bei Barrierefreiheit tatsächlich an die Rampe, an die Rollstuhlfahrenden, die eben dann ins Theater, ins Kino, ins Konzert, wie auch immer wollen. Aber die Gruppe der Menschen mit Behinderung ist komplett heterogen. Es sind rund 13 Millionen in Deutschland, jeder sechste von uns. Und deswegen ist natürlich auch die Anforderungen an Zugänglichkeit, ich spreche lieber von Zugänglichkeit, eben nicht so by the way zu machen. Also gibt es beispielsweise Gebärdensprache bei Kulturveranstaltungen? Gibt es die Möglichkeit der Audiodeskription? Wie sieht es aus, wenn Menschen mit Lernbeeinträchtigungen leichte Sprache brauchen? Und es betrifft eben alle Bereiche von Kunst und Kultur und insbesondere auch die Medien.
Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Bei der Übergabe des Positionspapiers heute im Berliner Kleisthaus wurden auch positive Beispiele aus dem Kulturbereich vorgestellt, unter anderem die Berlinische Galerie, die sich selbst als inklusives Museum versteht. Andreas Krüger ist Referent für Barrierefreiheit und Inklusion an dem Haus und jetzt bei uns im Gespräch. Schönen guten Abend, Herr Krüger.
Hallo.
Sie haben, soweit ich weiß, die Berlinische Galerie schon 2015 zum ersten Mal beraten als Mitglied des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins Berlin. Sie sind selbst sehbehindert. Sie arbeiten am Haus seit 2017, in ihrer aktuellen Position seit 2019. Was haben Sie seitdem dort in Sachen Teilhabe umsetzen können?
Es ist ein besonderer Posten als Referent für Barrierefreiheit und Inklusion, die mehreren Ebenen umfassen, tatsächlich beizuwohnen und seine Kolleginnen anzuregen, in allen Arbeitsbereichen Barrierefreiheit mitzudenken. Und das ist ein wichtiger Fakt, dass ich sämtliche Abteilungen in unserem Haus berate, was Barrierefreiheit heißt, dass sich dieser Bereich nicht nur auf die kulturelle Bildung begrenzt, sondern auch Änderungen im Programm zu bewirken hat und auch was das Personal betrifft. Denn Barrierefreiheit muss ganzheitlich gedacht werden, damit sich tatsächlich Menschen mit Behinderung sowohl als Besucherinnen, als KünstlerInnen, aber auch als Beschäftigte wohlfühlen und sich mit ihren Erfahrungen, mit ihren Kompetenzen auch einbringen können und ein selbstständiges Kunsterlebnis erleben können.
Das ist ja eine der großen Barrieren, die immer noch bestehen, der erschwerte Zugang zur beruflichen Tätigkeit in Kultureinrichtungen. Haben Sie das Gefühl, dass sich da vielleicht in den letzten Jahren etwas verändert hat, dass da etwas Positives in Bewegung gekommen ist? Oder haben Sie den Eindruck, so wirklich viel verändert sich da gar nicht? Da wird vielleicht über große Konzepte geredet, aber dass Menschen mit Behinderung tatsächlich eingestellt werden, passiert immer noch nicht oft genug?
Es ist positiv zu bewerten, dass Menschen mit Behinderung zum Beispiel als Beraterinnen mit einbezogen werden oder als Projektpartner, gerade wenn mit unterschiedlichen Interessensverbänden zusammengearbeitet wird, dass deren Meinung zum Thema Zugänglichkeit, zur Nutzbarkeit, Funktionalität von gewissen Maßnahmen und Angeboten ernst genommen werden. Allerdings, dass sich das im beruflichen Sinne beschränkt und stärker verfolgt wird, ist leider nicht der Fall. Denn das ist nach wie vor beschränkt auf Projektstellen, auf befristete Anstellungen oder sogar im Mindestlohnsektor, wenn wir zum Beispiel an freie Kunstvermittlerinnen denken, an Aufsichtskräfte, wo Menschen mit Behinderungen vertreten sind, aber weniger im Verwaltungsapparat und noch weniger auf Leitungsebene.
Und wenn wir jetzt von der künstlerischen Produktion sprechen, das betrifft ja auch zum Beispiel Darstellerinnen und Darsteller am Theater, haben Sie das Gefühl, dass deren besondere Qualitäten, die sie mitbringen, auch gesehen werden, dass die auch genutzt werden? Oder gilt da immer noch eigentlich, dass diejenigen, die Kunst machen, die Theater spielen, die sich vor einem Publikum darstellen, dass die den Allgemeinbürger repräsentieren müssen und dass deshalb Menschen mit Behinderungen immer noch nicht wirklich für diese Positionen in Frage kommen?
Ich glaube, im darstellenden Bereich ist eine positive Entwicklung zu beobachten, da genau diese Potenziale von Menschen mit Behinderungserfahrung, mit Lebensrealitäten, die von den klassischen Normen abweichen, wertgeschätzt werden und neue Potenziale in die Kunst hereintragen und somit auch neue Kooperationen, neue Zusammenarbeiten entstehen. Allerdings beschränkt sich das vorrangig auf den darstellenden Bereich. Im Bereich der bildenden Künste ist das noch sehr unterrepräsentiert. Und das ist einfach auch ein wichtiger Faktor, dass sich Menschen mit Behinderung in der Kunst auch wiederfinden, Interesse geweckt wird. Wenn ich einen Museumsbesuch vornehme, dass ich auch weiß, hier ist ein Künstler, der selbst taub ist oder eine Künstlerin, die eine Sehbehinderung hat, fühle ich mich natürlich ernst genommen. Ich verstehe mich mit dieser Kunst, bin mit ihr vertraut und gleichzeitig werden allgemein Besucherinnen aufgezeigt, was noch unterschiedliche Themen in unserer Gesellschaft sind und was Menschen mit Behinderungen an Ideen haben und wie sie ihre Ideen umsetzen.
Nun geht es wie immer auch ums Geld. In dem Positionspapier, das heute eben präsentiert wurde, werden die Schwierigkeiten angesprochen, überhaupt barrierefrei zu werden, erstmal in den Institutionen, weil es auch so viele unterschiedliche Bedarfe gibt. Förderbedingungen müssen laut dem Papier verändert, Ressourcen für Fortbildungsmaßnahmen geschaffen werden. Und im Papier steht auch, die Kommunen, die Länder und der Bund sollten die Zusatzkosten für die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen übernehmen. Nun haben wir es gerade mit der Realität massiver Einsparungen im Kulturbereich zu tun. Wie realistisch ist das denn jetzt Ihrer Meinung nach überhaupt noch, damit verstärkten Investitionen zu rechnen?
Ja, ich glaube, jetzt beweist sich, inwiefern Inklusion und Barrierefreiheit tatsächlich den Häusern wichtig ist, dass wir auch in solchen Krisen dranbleiben und uns für diesen Bereich stark machen. Und das idealerweise mit Unterstützung wie dem Bundesbehindertenbeauftragten, den Interessensvertretungen und den Kulturakteuren mit Behinderungserfahrung müssen wir einfach an der Sichtbarkeit dranbleiben und unsere Rechte einfordern. Ich bin optimistisch, auch wenn es schwer ist, sich jetzt die Zukunft auszumalen, müssen wir hier neue Lösungen finden. Und da finde ich es besonders wichtig, erstmal Haltung zu zeigen, diese Dringlichkeit und Notwendigkeit aufzuzeigen. Und ich glaube, dann finden wir Mittel und Wege, entsprechende Maßnahmen zu finanzieren, auch vielleicht im kreativeren Umfeld umzusetzen, zu improvisieren. Wichtig ist es nur, dass wir hier an Künstlerinnen mit Behinderungserfahrung festhalten, enge Kollaborationen beibehalten, damit diese nicht abgehängt werden und weiterhin im Kulturbereich tätig bleiben können. Und da müssen wir entsprechende Räume schaffen, entsprechend improvisieren, wie wir jetzt mit Künstlerinnen mit Behinderungserfahrungen weiterarbeiten können, wie wir neue Formate schaffen, die nicht sehr kostenintensiv sind, wie wir mit geballten Kräften aller Kolleginnen in unseren Häusern entsprechende Rahmenbedingungen auch schaffen, dass Barrieremaßnahmen stabilisiert werden können, aber trotzdem auch weiter ausgebaut werden können.
Die Berlinische Galerie gilt ja eigentlich so ein bisschen als Musterbeispiel für genau das, was Sie gerade beschreiben. Aus Ihrer Erfahrung der letzten Jahre, was würden Sie denn jetzt konkret anderen Institutionen als Tipp mit auf den Weg geben? Das ist etwas, was Sie jetzt auch vielleicht in diesen finanziell schwierigen Zeiten versuchen sollten, konkret umzusetzen aus dem, was Sie selber als erfolgreich erlebt haben.
Also ich würde mich natürlich aus meiner persönlichen Perspektive als Kunstrezipient, als Kulturrezipient mit Behinderungserfahrung, aber als auch beschäftigte Person im Kulturbereich freuen, wenn wir an dem festhalten, was wir bisher erreicht haben. Wenn wir im Zuge der Einsparungen wieder Rückschritte machen, das ist die größte Gefahr und das sind auch Erfahrungen, die wir aus der Corona-Pandemie erlebt haben, wie auf einmal die Belange von Menschen mit Behinderung vernachlässigt wurden, wenn wir zum Beispiel an digitale Barrierefreiheit denken, war das ein Thema, an das noch gar nicht gedacht wurde, was jetzt aber immer stärker in den Fokus rückt. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, das auch Kultureinrichtungen betrifft, wie Webseiten, wie digitale Medien und digitale Vermittlungstools tatsächlich auch zugänglicher werden und wie hier auch nochmal gesetzliche Unterstützung, wie zum Beispiel durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz haben, das nächstes Jahr in Kraft tritt. Und somit gibt es diese rechtliche Grundlage, die wir erfüllen müssen und demnach müssen wir gegenüber Fördergebern und anderen Unterstützern tatsächlich laut werden und diese Verpflichtung auch einfordern und umsetzen.
Das sagt Andreas Krüger, Referent für Barrierefreiheit und Inklusion bei der Berlinischen Galerie. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Autoritäre Tendenzen sind weltweit auf dem Vormarsch und auch für den unabhängigen Journalismus wird es nicht leichter, nicht nur in den USA, wo der zukünftige Präsident Donald Trump schon bekannt gegeben hat, kritische Medien einschränken zu wollen. Seit 30 Jahren gibt es in Deutschland den Verein Reporter ohne Grenzen, der Verstöße gegen die Presse- und Informationsfreiheit dokumentiert. Das Jubiläum wird unter anderem mit einer Fotoausstellung gefeiert, die heute in Düsseldorf im Bilker-Bunker eröffnet wurde. Keine Freiheit ohne Pressefreiheit, so lautet der Titel. Ebenfalls hat dort am Abend eine Podiumsdiskussion stattgefunden, moderiert von der Journalistin Gemma Pörzgen. Sie gehört zum Vorstand von Reporter ohne Grenzen und sie ist auch Autorin für unser Programm und jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Pörzgen.
Ja, schönen guten Abend.
Heute Abend war auch die belarussische Fotografin Violetta Savchits zu Gast, hat von ihrer Arbeit berichtet. War das einer der Schwerpunkte auch bei der Diskussion, die schwierige Situation der Journalistinnen und Journalisten in Belarus und vielleicht auch in der Ukraine und in Russland im Augenblick?
Ja, das war sicherlich ein wichtiges Thema, das auch viele berührt hat, weil Violetta Savchits einmal in der Ausstellung ihre eindrucksvollen Bilder von 2020 nochmal gezeigt hat, die allerdings ja auch der Grund waren, warum sie das Land dann verlassen musste und eben heute im Exil in Vilnius lebt. Viele ihrer Freunde und Bekannte sind dagegen und auch Kollegen sind dagegen in Haft geraten. Und sie hat eben nochmal sehr deutlich gemacht, wie schwierig die Lage in Belarus ist, mit vielen politischen Gefangenen, darunter 38 Journalisten, die in Haft sind. Und das hat, glaube ich, viele im Publikum dann auch sehr berührt.
Heute Abend gibt es viel zu feiern, auch 30 Jahre gibt es die Reporter ohne Grenzen in Deutschland. Sie waren seit den Anfängen dabei. Wie hat sich die Arbeit denn in dieser Zeit entwickelt, wenn Sie da zurückschauen?
Na, ich muss ehrlich gestehen, wir denken jetzt dieses ganze Jahr schon daran, dass wir 30 Jahre dabei sind, aber wir haben wenig Anlass zu feiern, weil natürlich die Situation der Pressefreiheit weltweit nicht leichter wird. Wenn ich so zurückblicke an die Anfänge, da haben wir angefangen als ganz kleiner Verein sozusagen. Es war vor allem ehrenamtliches Engagement. Wir haben aus den Redaktionen herausgearbeitet. Und da war es so, dass ich den Eindruck hatte, dass selbst viele Kollegen gar nicht verstanden haben, worum es uns da ging bei diesem Einsatz für Kollegen in anderen Ländern. Es schien wie so ein komisches Hobby. Und das hat sich deutlich verändert. Also heute ist Reporter ohne Grenzen eine große NGO und viele unserer 3000 Mitglieder sind eigentlich inzwischen vor allem Nicht-Journalisten, was uns sehr freut, weil es eben viele Menschen sind, die erkennen, wie wichtig die Pressefreiheit für uns alle ist, ein Gradmesser für Demokratie. Und deswegen finde ich das eigentlich eine sehr positive Entwicklung in dieser Hinsicht, dass einfach Menschen verstehen, sie können bei uns Mitglied werden und dieses Ziel mit unterstützen, auch wenn sie eben nicht Journalisten sind.
Ja, und in Deutschland glauben wir ja eigentlich gern, uns geht's gut in Sachen Pressefreiheit. Ist das jetzt wirklich so oder gerät auch bei uns womöglich diese Situation ins Wanken? Auf der aktuellen weltweiten Pressefreiheitsrangliste von Reporter ohne Grenzen schafft Deutschland es nur auf Platz 10. Kann man damit zufrieden sein?
Nein, das können wir sicherlich nicht. Und das ist auch eine Entwicklung, die uns beunruhigt in den letzten Jahren, weil wir vieles von dem, was wir bisher weit weg zu sehen schien, natürlich jetzt längst bei uns entdecken. Auch bei uns werden Journalisten, Journalistinnen und auch Kameraleute bedroht auf Demonstrationen, vor allem von mit Rechtsradikalen. Und es gibt Kollegen, die aufgrund ihrer kritischen Recherchen ihre Kinder unter falschem Namen im Kindergarten oder in der Schule anmelden müssen. Das finde ich schon wirklich erschütternde Entwicklung.
Und würden Sie sagen, hat das im Wesentlichen mit dem Rechtsruck in der Gesellschaft zu tun? Oder was sind das für Menschen, die da in Deutschland Journalistinnen und Journalisten bedrohen?
Ja, also wir haben tatsächlich die meisten Dokumentationen in dieser Corona-Zeit dann begonnen und haben da eben festgestellt, dass es viele dieser Demonstrationen in dieser Zeit waren und natürlich eben Neonazi-Aufmärsche, eben tatsächlich aus diesem Milieu der AfD viele Bedrohungen kommen und natürlich man da ja auch hört, sehr viele Beschimpfungen und eben auch einfach eine Hasssprache gegenüber Journalisten.
Und es gibt ja noch weitere Herausforderungen, wie wir auch bei der amerikanischen Wahl gesehen haben und jetzt auch bei uns erleben, der Umgang mit Social-Media-Kanälen, mit Fake News, mit immer neuen Plattformen, die da gerade von jungen Menschen genutzt werden. Eine neue Studie hat gerade gezeigt, dass die sogenannte Generation Z zum Beispiel kaum noch googelt, sich stattdessen ihre Informationen direkt bei YouTube und auf TikTok besorgt, also bevorzugt in kurzer Videoform. Fühlen sich die Reporter ohne Grenzen in dieser journalistischen Grauzone auch zuständig? Ist das für sie überhaupt ein Bereich, in den sie sich hineinbewegen?
Ja, wir beobachten diese Entwicklungen natürlich sehr genau. Wir haben uns oft kritisch geäußert, auch zu der Arbeit der Plattform, weil man da sich natürlich wünscht, dass vor allem die Plattformbetreiber, diese großen Konzerne, eine größere Verantwortung übernehmen für diesen öffentlichen Raum, der da entstanden ist. Denn in vielen Ländern gibt es ja längst nicht mehr so eine Zeitungslandschaft oder eben auch einen öffentlichen rechtlichen Rundfunk, wie wir in Deutschland kennen, sondern da sind Social Media eigentlich schon längst die eigentlichen Medien geworden.
Vielleicht noch ein paar Worte zu der Ausstellung. Da sind eben viele Fotos ausgesucht worden. Was gibt's denn da für das Publikum jetzt zu sehen und was sind vielleicht besonders aufrüttelnde Aufnahmen?
Ja, diese Ausstellung ist eigentlich unserem Fotobuch gewidmet, was uns auch schon 30 Jahre begleitet. Das war, als die Organisation eben noch klein war und in den Anfängen steckte, die Hauptfinanzierungsquelle, ist eben immer noch ein Buch, was immer zum 3. Mai erscheint und wo eben in dieser Ausstellung versucht wird, ein wenig aufzuzeigen, sozusagen wie in dem Buch Fotos präsentiert werden. Und wir haben einfach ein paar Stücke ausgewählt aus 4 Kontinenten. Da ist einmal eine Fotostrecke aus Ruanda, die sehr eindrucksvoll zeigt, irgendwie Aufnahmen einer Fotojournalistin Anouk Stekiti, die hat Love Radio dokumentiert. Das war ein Friedensprojekt, was versucht hat, sozusagen Menschen in Ruanda wieder zusammenzuführen nach dem schrecklichen Genozid. Wir haben eben die erwähnten Aufnahmen aus Belarus, aber auch sehr eindrucksvolle Bilder aus Myanmar von einem Fotografen, dessen Namen wir nicht nennen können, weil es ihn gefährden würde, dass seine Bilder von den Protesten gezeigt werden. Insofern dokumentiert es ein paar Fotostrecken aus den Büchern, die wir in der Vergangenheit hatten und ist, glaube ich, auch sehr kennzeichnend eigentlich für das, was Fotografen leisten, wenn sie eben in autoritären Staaten fotografieren und dadurch auch in Gefahr geraten können.
Gemma Pörzgen, Vorstandsmitglied von Reporter ohne Grenzen, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Die Ausstellung »Keine Freiheit ohne Pressefreiheit« ist im Bilker Bunker in Düsseldorf zu sehen bis zum 15. Dezember.
Fazit.
In vielen deutschen Städten sind einschneidende Kürzungen des Kulturetats angekündigt worden. Wir haben hier ein Fazit immer wieder darüber berichtet, auch über die wütenden Proteste gegen die Einsparungen, zum Beispiel in Berlin. Hochdramatisch ist die Lage aber auch in Frankreich. In der Region Pays de la Loire hat die Regionalpräsidentin Christelle Morancet Kürzungen der Kulturförderung von sage und schreibe über 70% angekündigt. Eberhard Spreng berichtet uns von diesem französischen Drama.
Einen Cri de colère, einen kollektiven Wutschrei, veranstalteten Kulturschaffende am vergangenen Donnerstagmorgen vor dem Theater von Angers. Kurz zuvor hatten Tausende in der Regionalhauptstadt Nantes gegen die drastischen Kürzungen demonstriert. Was sie für das Zirkusprojekt Le Plongeoir in Le Mans bedeuten, erklärt sein Leiter Richard Fournier. Letzte Woche bekamen wir die Nachricht über die Kürzung von 72.000 Euro. Dann kam eine SMS, die weitere 28.000 Euro Kürzungen für das Festival Le Mans Fait Son Cirque ankündigt, das wir veranstalten. Und dies, obwohl Vertreter der Region in unserem Verwaltungsrat sitzen und genau wissen, was wir zum zum Beispiel in sozialen Brennpunktbezirken leisten.
Quartier, du territoire et globalement.
Die Regionalpräsidentin Christelle Morancet will sich fast völlig aus der Kulturförderung zurückziehen. Wie die Co-Direktorin des Nationalen Tanzzentrums in Angers, Marion Colletté, erklärt. Frau Morancet leugnet die Vorstellung von der Kultur als einer öffentlichen Aufgabe. Sie existiert dank der gemeinsamen Finanzierung durch den Staat und die Gebietskörperschaften, also Region, Departement und Kommune. Dieses Zusammenspiel wird jetzt vernichtet. Der deutsche Satz Kultur ist Ländersache gilt in Frankreich nicht. Dort ist der finanzstärkste Akteur der Staat, aber auch die Regionen und Kommunen sowie in geringerem Maße die Departements wirken mit. Deshalb werden die verschiedenen Kulturträger von der angekündigten Kürzung der Region um spektakuläre 73% unterschiedlich stark betroffen sein, je nachdem, wie sehr ihr Budget direkt von den Regionalgeldern abhängt. Für das Theater in Angers erklärt dies der dortige Leiter, der Schauspieler und Regisseur Martial D. von Sobeau. Die Gelder der Region dienen vor allem der Produktion, dem Engagement von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region zum Beispiel. Auch wenn dieser Anteil an unserem Gesamtbudget nur zwischen 3% und 5% liegt, bedeutet dessen Kürzung, dass wir 20% bis 25% weniger Geld für die künstlerische Arbeit haben. Wir sprechen hier wohlgemerkt nicht übers Sparen in Zeiten knapper Kassen. Denn die Regionalpräsidentin kürzt glatte 100 Millionen, obwohl das nationale Finanzministerium ihr nur 40 Millionen empfahl. Ganz besonders verärgert dürfte Nantes Bürgermeister über diese Entscheidung sein, denn diese Kürzungen betreffen auch das Haus der Poesie in Nantes, das Schulen und Universitäten mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern zusammenbringt und ein jährliches Poesiefestival veranstaltet. Erfolgreiche Kulturarbeit, für die demnächst auch mehr Baufläche bereitgestellt werden soll, wie die Chefin Magali Brasil betont. Die Region Pays de la Loire fördert das Haus der Poesie schon seit 2003. Nach der Stadt Nantes steht sie an zweiter Stelle bei den öffentlichen Geldern. Nun fehlen in unserem Budget von 340.000 plötzlich 60.000 Euro. Und das in der Phase der Erweiterung. Und das Kulturministerium in Paris, das von einer ebenfalls konservativen Politikerin geleitet wird? Von Ministerin Rachida Dati ist nichts zu hören, obwohl sie doch die Provinzen und den ländlichen Raum bei Sparbemühungen ausnehmen wollte. Richard Fournier wundert sich. Ist da nicht ein Paradox zwischen der Politik der Kulturministerin, die die Kultur im ländlichen Raum fördern will, und einer Region, die einfach so mal alles kappt, was diesem Vorhaben hilft? Ein viel zitierter Tweet der Regionalpräsidentin Christelle Morancet hat vor allem der Presse im Umfeld des Rassemblement National gefallen. Auch Marion Colletté ahnt eine politische Agenda. Ich kann das nur Aggression gegen die Kulturszene nennen. Christelle Morancet nennt sie linke, politisierte, militante Einrichtungen. Das ist populistisch und demagogisch. Ein Beispiel für ultraliberale Politik, mit der sich die bislang wenig bekannte Christelle Morancet auf nationaler Ebene profilieren will. Die Kultur schmähen, um ultrarechten Wählern zu gefallen? So etwas ist neu im demokratischen Spektrum. Aber das zeigt, worauf man sich auch andernorts in Europa vorbereiten muss. Beim Flirt mit den Ultranationalisten vergessen einige Konservative allerdings gerne auch schon mal wirtschaftspolitische Binsenweisheiten. An eine von ihnen erinnert Richard Fournier. Jeder in die Kultur investierte Euro bringt 6 Euro Umsatz in der regionalen Wirtschaft. Die Kultur ist ein Motor der lokalen Ökonomie und die wird nun direkt mitgeschädigt. Die sogenannte Subvention der Kultur ist also eigentlich eine profitable Investition.
Eberhard Spreng über die anstehenden Kürzungen der Kulturförderung in der französischen Region Pays de Loire.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Christian Riedl für uns.
Die Salzburger Festspiele gehören zu den weltweit bedeutendsten Festivals der klassischen Musik und der darstellenden Kunst. Jetzt teilte die Leitung mit, dass Axel Hiller ab Mai 2025 den Intendanten Markus Hinterhäuser als Konzertchef unterstützen wird. Der Kulturmanager soll das Programm der Salzburger Festspiele mitgestalten. Und das muss in den kommenden Jahren bis 2030 flexibel geplant sein, denn das Festival will parallel zum Spielbetrieb aus Theater, Konzert und Oper umbauen, für neue Technik und mehr Platz für das Publikum. Diese Herausforderung will sich Hiller laut Mitteilung stellen. Das 1920 gegründete Festival hat jedes Jahr rund 250.000 Besucherinnen und Besucher. Auch Deutschland hat sich am Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame in Paris beteiligt, etwa mit Spenden oder mit der Restaurierung von 4 Fenstern durch die Kölner Dombauhütte. Die Koordinatorin für die deutsche Hilfe, Barbara Schock-Werner, sagte zum Ergebnis der Bauarbeiten im ARD-Fernsehen:
Notre-Dame ist sehr schön geworden. Es wird alle Besucher überraschen, weil es doch sehr innen sehr anders aussieht wie vorher, durch diese Helligkeit, die es vorher ja nicht hatte. Der Schmutz ist runter und alles ist mit einer weißen Schlemme, also keinem dicken Farbaufstrich, aber so ein dünner weißer Stich. Und dadurch wirkt das ganz elegant.
Barbara Schock-Werner, die ehemalige Kölner Dombaumeisterin und Koordinatorin für die deutsche Notre-Dame-Hilfe. Ende der Woche wird die Pariser Kathedrale rund 5,5 Jahre nach dem verheerenden Brand wiedereröffnet. Das Oxford English Dictionary ist das umfangreichste Wörterbuch der englischen Sprache. Dessen Herausgeber küren das Oxford-Wort des Jahres. Diesmal ist es Brainrot, wie der britische Guardian schreibt. Brainrot lässt sich als Hirnfäule übersetzen. Es soll den Zustand nach dem Konsum von zu vielen trivialen, vor allem Online-Inhalten beschreiben. Mehr als 37.000 Menschen haben laut Oxford University Press über das Oxford-Wort des Jahres abgestimmt. Zur Wahl standen 6 Wörter. Hildegard Knefs Lied »Für dich soll's rote Rosen regnen« ist ein Popklassiker. Hans Hammerschmidt komponierte den Hit 1968. Nun ist er im Alter von 94 Jahren in Gräfelfing bei München gestorben. Das teilte seine Lebensgefährtin der Deutschen Presseagentur mit. Hammerschmidt wurde in Wien geboren und studierte in seiner Heimatstadt Klavier, Dirigieren und Komposition. Er war Jazzpianist, schrieb Musik für Filme und TV-Serien und war für prominente Musikerinnen und Musiker wie Udo Jürgens, Donna Summer und eben Hildegard Knef tätig. Auch für einige Fernsehepisoden von Traumschiff und Derrick komponierte er. Millionen kennen seine markante Titelmelodie für die ZDF-Serie Schwarzwaldklinik.
Gestern hat die Adventszeit begonnen und das bedeutet, im Handel ist die große Einkaufsschlacht ausgebrochen. Das sehen wir nicht zuletzt an den weihnachtlich dekorierten Schaufenstern, denen nun wirklich niemand mehr entkommen kann. Hin und wieder lohnt sich aber ein genauerer Blick, denn dann gibt's in einem dieser Fenster etwas zu sehen, das man tatsächlich als Kunst bezeichnen kann. Und das hat durchaus Tradition. Der große Maler, Bildhauer und Experimentalkünstler Jean Tinguely etwa war ausgebildeter Schaufensterdekorator. Und das Tinguely-Museum in Basel eröffnet morgen eine neue Ausstellung zu genau diesem Thema: Fresh Window, Kunst und Schaufenster. Was es dort zu sehen gibt, kann uns jetzt eine der Kuratorinnen verraten, Tabea Panizzi. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Panizzi, in den Vereinigten Staaten legen große Kaufhäuser besonders viel Wert auf opulente Schaufensterdekorationen. In New York wurde dafür einst sogar Andy Warhol verpflichtet. Für uns vielleicht erstmal ein merkwürdiger Gedanke, diese Verbindung von kapitalistischem Kommerz und ganz individuellem Kunstverständnis. Aber offenbar ist das ja kein Einzelfall, oder?
Ja, genau. Als wir begonnen haben, an der Ausstellung zu arbeiten, da sind wir natürlich erstmal davon ausgegangen, dass Jean Tinguely eben als Schaufensterdekorateur arbeitete, bevor er seine künstlerische Karriere startete. Und dann sind wir aber ganz schnell auf zahlreiche andere Künstlerinnen und Künstler gestoßen, die auch in diesem Bereich arbeiteten und sich da meist einfach ein bisschen Geld dazu verdienten. Und da war Andy Warhol auf jeden Fall einer davon. Aber gerade in den 1950er Jahren in New York gab es auch noch zahlreiche andere Künstler und Künstlerinnen, deren Namen heute sehr bekannt ist und die damals eben noch ganz unbekannt waren und sehr interessante Schaufensterdekorationen gestalteten zu der Zeit, ja.
Und können Sie uns da ein paar Namen nennen, die heute berühmt sind und die tatsächlich in Schaufenstern dekoriert haben?
Ja, neben Andy Warhol waren das zum Beispiel Robert Rauschenberg und Susan Weil. Das war seine Ehefrau zu der Zeit. Und von den beiden wurden bereits 1951 Cyanotypien im Schaufenster des Warenhauses Bonvet-Teller gezeigt. Und dort an diesem Warenhaus arbeitete als Leiter der Schaufensterabteilung Jean Moore. Und dieser Jean Moore, der war eben ganz wichtig damals in den 1950er Jahren, weil er ein Näschen für künstlerische Talente hatte. Neben Robert Rauschenberg hat er dann später auch James Rosenquist oder Jasper Johns oder Shari Dienes beauftragt mit Schaufensterdekorationen oder hat auch Kunstwerke dieser Künstler und Künstlerinnen in den Schaufenstern von Bonvet-Teller und später dann auch von dem Juweliergeschäft Tiffany & Co. integriert.
Und können die Künstlerinnen und Künstler unter solchen Arbeitsbedingungen auch ihre Themen unterbringen, also womöglich konkrete Gesellschafts- oder gar Kapitalismuskritik?
Genau, unsere Ausstellung beleuchtet eigentlich mehr diesen Aspekt der Verbindung von Kunst und Schaufenster. Wir zeigen zwar schon einige Schaufensterdekorationen, die von Künstlern und Künstlerinnen hergestellt wurden, aber wir legen den Fokus eigentlich viel mehr auf diese thematische Vielschichtigkeit des Schaufensters, die eben vor allem in Kunstwerken zum Ausdruck kommt oder auch in Performances. Und in diesen Kunstwerken oder Performances werden durchaus auch kritische Stimmen laut. Zum Beispiel hat Jean Tinguely auch 1969 im Schaufenster des Warenhauses Loeb in Bern eine seiner Rotosasas gezeigt, die Rotosasa Nummer 3. Das war eine Zerstörungsmaschine. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, dass da dann Teller, also Geschirr, eingehängt wurden. Dieses Geschirr wurde dann von einem Hammer zerstört, zersprang in 1000 Teile. Und damit hat Tinguely also durchaus Kritik ausdrücken wollen an der Überproduktion, die eben schon 1969 ein wichtiges Thema war, und am Massenkonsum. Zwei Themen, die natürlich sonst in einem Schaufenster eines Warenhauses tabu wären.
Ja, ist noch die Frage, ob das verkaufsfördernd ist dann am Ende oder nicht. Aber wie ist es denn jetzt für die Besucherinnen und Besucher Ihrer Ausstellung? Geht man da sozusagen von einem Schaufenster zum anderen? Bekommt man diese Art Einkaufsbummel geboten bei Ihnen jetzt im Haus?
Ja, in unserer Ausstellung, da kann man sicherlich in sehr viele Schaufenster hineinschauen. Allerdings kann man sich die Ausstellung schon mehr als klassische Kunstausstellung auch vorstellen. Es gibt eben zahlreiche Gemälde, Installationen, Skulpturen, Videoarbeiten und Fotografien auch, die eben alle das Schaufenster als Motiv aufgreifen. Und wir haben dann eben verschiedene Thematiken in unserer Ausstellung, anhand derer die Ausstellung aufgebaut ist. Da geht es um die skulpturalen Qualitäten oder das Spiel mit dem Voyeurismus und der Schaulust, wie zum Beispiel bei Christo, bei seinen Storefronts, die er in den 1960er Jahren hergestellt hat und verdeckt hat. Oder es geht um die gesellschaftlichen Aspekte, die quasi im Schaufenster auch deutlich werden und von Künstlern und Künstlerinnen thematisiert wurden, zum Beispiel in einer Serie von Martha Rosler, die anhand von Schaufenstern die Gentrifizierung in ihrem Stadtviertel Greenpoint in Brooklyn, New York, aufgezeigt hat.
Also das Schaufenster ist auch Thema von Kunstwerken. Und Sie haben angekündigt, das Museum auch zu verlassen und Schaufenster in der Stadt Basel zu bespielen. Dann sind die ja auch für die Passantinnen und Passanten in der Stadt einsehbar. Was bekommen die denn da geboten?
Ja, das Thema gibt es natürlich eigentlich schon vor, dass man mit der Ausstellung in die Stadt hinausgeht. Und eben da es diese Tradition gibt, dass junge Künstlerinnen und Künstler im Bereich der Schaufensterdekoration aktiv waren, haben wir uns dazu entschieden, beim Institut Art Gender Nature von der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel nachzufragen. Und wir haben dadurch einen Open Call 8 tolle Künstlerinnen und Künstler gewinnen können für unser Projekt, und vom 14. Januar bis zum 2. März werden diese Künstler und Künstlerinnen dann 7 verschiedene Schaufenster im Basler Stadtraum gestalten und auch bespielen durch Performances. Da werden dann ganz schön deutlich, wie die junge Generation in der Kunst, was die heute mit Schaufenstern verbindet. Und natürlich ist es toll, weil man dann durch die Schaufenster eben ein ganz großes und breites Publikum erreichen kann, das generell vielleicht nicht unbedingt in das Museum hineingehen würde.
Darauf kann man sich also im Januar freuen. Die eigentliche Ausstellung Fresh Window Kunst und Schaufenster eröffnet morgen im Museum Tangeli in Basel. Tabea Panizzi, eine der Kuratorinnen, hat uns davon berichtet. Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke Ihnen und schönen Abend.
Anfang Dezember ist es kaum vorstellbar, aber der nächste Festivalsommer wird kommen und auch Rock am Ring feiert dann im kommenden Jahr sein 40. Jubiläum. Wie schafft es die Branche, sich zwischen all den Wirtschaftskrisen zu behaupten? Auf der Messe Future of Festivals in Berlin wurde nun darüber diskutiert und Stefan Müller hat sich die Festivalszene für uns genauer angesehen.
Please put your hands together for Mr. Nick Mason.
Today's special is me playing the gong.
Drummer Nick Mason von Pink Floyd war im vergangenen Juli Headliner beim Burgherzberg-Festival in Hessen, dem legendären Hippie-Festival auf der grünen Wiese, gegründet ein Jahr vor Woodstock, also 1968. Katja Schmierler-Wortmann ist für die Finanzen des Festivals verantwortlich.
Also finanziell ist es nicht gut gelaufen, muss man sagen. Die Kostensteigerungen sind immens und wir haben keine staatliche Förderung. Und hatten die aber während der Corona-Zeit und da konnten einige Kostensteigerungen aufgefangen werden. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich genau gucken müssen, ob und wie wir das Festival überhaupt weitermachen können. Wir sind frohen Mutes, weil der Vorverkauf gut läuft, aber ohne staatliche Unterstützung oder andere Sponsoren, auf die wir bisher natürlich verzichten wollten auch, weil wir eben keine großen Brands auf unserem Festival wollten, wird es schwierig, wenn man nicht die Preise ins Unendliche anheben will für unsere BesucherInnen, was wir nicht wollen.
Das ist der Status quo in der Festivalbranche. Ein ständiges Changieren zwischen Krise und Expansion. Junge Kreative versuchen ihr Glück. Wie Jonas Janssen aus Bad Soden-Salmünster.
Ich bin 23 Jahre alt und wir veranstalten im wunderschönen Bad Soden-Salmünster das Heatwave Open Air. Das gibt's nächstes Jahr zum dritten Mal. Also wir haben es jetzt zweimal veranstaltet und entstanden ist es aus dem Picknick Open Air, was wir dort veranstaltet haben während Corona. Ich glaube, das Besondere ist bei uns, dass wir alles selber machen. Von der Produktion über die Werbung, über die Drohnenaufnahmen, über das Artist Management. Und wir sind 15 junge Leute und ich glaube, das macht uns so greifbar und so nahbar.
Das kleine Heatwave Open Air wird Mitte August 2 Tage lang elektronische Live-Acts und DJs auf die Bühne bringen. Anfang Juni feiert am Nürburgring in der Eifel eines der größten deutschen Festivals sein 40. Jubiläum, Rock am Ring. In diesem Sommer kamen 80.000 Musikfans. Jana Post ist seit Januar für das Programm verantwortlich. Wie blickt sie auf diesen Festivalgiganten Rock am Ring?
Das bedeutet ganz viel Geschichte am Ring, das bedeutet ganz viele Erinnerungen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, Monaten schon ganz viel Material gesichtet, altes Material, Konzerte, aber auch Publikum, Menschen, die feiern. Wir gucken diese Videos und denken, okay, diese Person XY, Mann, Frau, ist jetzt 40 Jahre älter, kommt im besten Fall mit den Kindern, die jetzt aber ja dann auch schon 20, 25, 30 Jahre alt sind. Wahnsinnig viele Geschichten, Bilder, wie sich das Festival entwickelt hat über die letzten 40 Jahre, welche Bands aufgetreten sind. Einfach viel Musikgeschichte.
Der Vorverkauf laufe gut, sagt Jana Post und verrät auch schon einige der Headliner für den Jubiläumsjahrgang. Darunter Bands wie The Prodigy, Slipknot und Bring Me the Horizon, aber auch Feine Sahne Fischfilet und die Beatsteaks. Noch eine Festivaldirektorin ist die aus Ungarn stammende Frugina Sepp. Sie hat im September das Kunststück vollbracht, an einem Wochenende gleich 2 große Festivals zu managen. Das Lollapalooza in Berlin und zeitgleich das Superblum in München. Wie hat sie das gemacht?
Ich wünsche es niemanden. Es war sehr herausfordernd. Das Lollapalooza Berlin und Superblum in München, also 2 olympische Spielstätten. Es waren Momente, wo nicht nur ich, sondern viele Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen an die Grenzen kamen.
Im kommenden Jahr wird Frugina Sepp wieder beide Festivals leiten, allerdings nicht mehr an einem Wochenende. Das Lollapalooza feiert Mitte Juli seinen 10. Berlin-Geburtstag und in München folgt Ende August das Superblum im Olympiapark. Welche Innovationen wird es geben?
Auf dem Gelände noch mehr Möglichkeiten kreieren, um Rückzugsorte zu schaffen für unsere Besucherinnen. Das waren dieses Jahr Feedbacks, die wir bekommen haben, dass sie sehr dankbar waren, dass schon viel mehr darauf geachtet wurde.
Wo Musik live erleben, zusammen mit vielen, vielen Gleichgesinnten, die hoffentlich keine riesigen Müllberge hinterlassen, aber ganz gern mal kollektiv über eine schlammige Wiese schlittern. Woodstock lässt grüßen. Katja Schmierler-Wortmann vom hippiesken Herzberg-Festival.
Dieses Paralleluniversum, das den Menschen erlaubt, aus ihrem Alltag herauszutreten und sich in dieser Atmosphäre auch auszutauschen miteinander. Dass Menschen aller Altersgruppen auf dem Herzberg sind und die alle friedlich diese wundervolle Atmosphäre feiern, die Musik feiern, aber auch alles andere, was dort passiert.
Stefan Müller über das Paralleluniversum der großen Festivals. Wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Die hat Tobias Wenzel für uns aufgeschlagen.
Joe Biden ist nicht besser als Donald Trump, titelt Stefanie Bolzen in der Welt. Damit reagiert sie darauf, dass Biden als noch amtierender US-amerikanischer Präsident seinen Sohn Hunter begnadigt hat. Und das, obwohl er genau diese Begnadigung zuvor immer kategorisch ausgeschlossen hatte. Menschlich sei die Begnadigung eines Sohnes durch seinen Vater natürlich zu verstehen, schreibt Bolzen weiter in der Welt. Trotzdem ist diese Entscheidung von Joe Biden falsch, ja empörend. Der Demokrat war 2020 zum Präsidenten gewählt worden mit dem Versprechen, dass die Achtung vor dem Rechtsstaat und dem, was man gemeinhin als Anstand und Gemeinsinn versteht, mit ihm ins Weiße Haus einzögen. Zu Deutsch, dass er sich niemals auf das Niveau von Donald Trump herablassen werde. Die Taz behandelt dasselbe Thema mit einer Pro- und Kontra-Seite. Natürlich ist es richtig, dass Joe Biden seinen Sohn Hunter begnadigt hat, überrascht Ambros Weibel vermutlich etliche Leser. Was hat Hunter Biden eigentlich getan, fragt Weibel und nennt zuerst diesen Anklagepunkt. Er hat einen Revolver gekauft und verschwiegen, dass er zum Zeitpunkt des Erwerbs drogenkrank war. Nach unseren Maßstäben hätte er sich eher schuldig gemacht, wenn er voll zurechnungsfähig eine Waffe gekauft hätte. Nur kann man beim Lesen denken, man darf ja nicht, je nachdem, wie es einem gerade passt, das Recht im relevanten Land durch das eines anderen ersetzen. Wobei die Begnadigung durch einen US-Präsidenten höchstens moralisch problematisch ist, aber natürlich rechtens bleibt. Oder wie es Weibels Kollege von der Taz, Bernd Pickert, in seinem Text gegen die Begnadigung formuliert. Es ist Joe Biden nicht verboten, seinen Sohn zu begnadigen. Es ist das Vorrecht eines Präsidenten, egal wie unsinnig man das finden mag. Aber wie Biden die Begnadigung begründet, ist unterirdisch. Hunter sei nur so hart verfolgt worden, weil er sein Sohn sei. Letztlich sei der Schuldspruch ein Justizirrtum. Fehlte nur noch, dass Biden das Wort Hexenjagd oder Lawfare verwandt hätte. Wer es überhaupt nicht so mit dem Rechtssystem der USA hat, könnte es vielleicht doch noch mehr zu schätzen lernen beim Blick in die Türkei, in der Gewalttaten oft ungeahndet bleiben. Jene, die nicht die Gewalttäter, sondern ihre Opfer stoppen, schauen auch weg, wenn es um Bestechung und Korruption geht, schreibt Bülent Mumay im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen über die Lage in der Türkei. So darf ein Staatsanwalt, der nachgewiesenermaßen Bestechung von einem Mafiaboss annahm, am obersten Gerichtshof weiter Recht sprechen. Auch andere Richter seien der Korruption überführt worden. Der Journalist Timur Soykan, der diesen Skandal aufgedeckt hatte, wurde kürzlich mit dem wichtigsten Journalistenpreis der Türkei ausgezeichnet, schreibt Mumay weiter. Die Meldung über die Auszeichnung können Sie allerdings nicht lesen. Denn statt zu den Bestechungsfällen zu ermitteln, ließ unser Staat die Berichterstattung über diesen Preis sperren. Die Überschrift zu Mumays FAZ-Artikel lautet übrigens: Die größte Sünde ist das Schreiben. Wenn das stimmt, ist Angela Merkel eine schlimme Sünderin. Denn ihre nun veröffentlichten Erinnerungen umfassen ganze 736 Seiten. Offensichtlich noch mit dem FDP-Skandal im Hinterkopf und im Wortschatz schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt: Angela Merkel zieht in die offene Verkaufsfeldschlacht. Sie macht ununterbrochen Werbung für ihr Buch, von dem es heißt, es sei langweilig und eigentlich stünde praktisch nichts drin. Trotzdem werde es eifrig erworben, so Zippert. Viele kaufen sich das Werk nochmal, weil sie hoffen, dass im zweiten Buch was anderes drinsteht.
Tobias Wenzel mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie dabei waren. Kommen Sie gut durch die Nacht.